Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Jahr feiert die Kirche das Paulusjahr. Paulus von Tarsus wurde der Überlieferung nach in den Jahren 8 oder 9 nach Christus geboren. Papst Benedikt XVI. Hat dies zum Anlass genommen, heute, 2000 Jahre später, ein Jahr zu Ehren dieses großen Apostels der Völker auszurufen, quasi zu dessen 2000. Geburtstag. Sie kennen seine Geschichte. Er wurde von Saulus, der die Christen aufs Härteste verfolgte, zum Paulus, der die Heiden zum Christentum bekehrte. Ein großer Teil des Neuen Testamentes in der Heiligen Schrift besteht aus Briefen von Paulus. In diesen klärt er viele Glaubensfragen, die damals in den neu entstandenen Gemeinden aufgetaucht waren. In diesen Briefen gibt Paulus aber auch viele Anweisungen, Tipps für das Leben. Nun, das war vor 2000 Jahren, könnte man sagen. Aber haben diese Tipps auch heute noch mit uns zu tun? Können wir von Paulus auch für unseren ganz persönlichen Alltag etwas lernen? Dieser Frage wollen wir gemeinsam mit Pfarrer Burkhard Weber nachgehen, der uns aus Wuppertal zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pfarrer Weber.
Ja, grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Pfarrer Weber, Sie sind evangelischer Theologe und Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Ich denke, das muss man ein bisschen erklären. Das Johanneum ist eine Bibelschule und theologisches Seminar, in welchem junge Leute studieren und in einer Hausgemeinschaft zusammenleben, um dann eben auch in den christlichen Dienst als Pfarrer oder als Prediger dann auch zu wachsen. Pfarrer Weber, Paulus selbst war ja ein großer Evangelist. Welche Rolle spielt er in der Ausbildung an Ihrem Johanneum?
Wir lesen die Schriften des Paulus, natürlich wie wir alle Schriften des Neuen Testaments lesen. Und er ist für uns deswegen ein großes Vorbild und ein großer Zeuge, weil er zwei Dinge zusammenbringt. Die Gnade Gottes und das Evangelium, aber auch die Wahrnehmung der Welt, in die hinein er spricht. Er redet ja nicht einfach von oben herab, sondern er redet immer zu konkreten Gemeinden. In Galatien, in Korinth oder wie heute zu den Römern.
Bevor wir näher auf Paulus eingehen, heute ist ja der Buß- und Bettag, ein Feiertag der evangelischen Kirche. Dieser wurde in der Kirchengeschichte schon auch viel intensiver gefeiert. Heute ist er eigentlich nur noch in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag. Wie sehen Sie die Entwicklung des Buß- und Bettags?
Der Buß- und Bettag kämpft ums Überleben, so müsste man eigentlich sagen. Das Problem wäre, wenn man nur an einem Tag im Jahr denkt, Buße und Gebet wäre dran. Aber das Problem wäre genauso, wenn man sagt, es ist nie dran. Und ich glaube, biblisch und auch theologisch und christlich gesehen gehört die Buße, die Beichte, die Umkehr als ständiges Motiv und als ständige Aufgabe zu unserem Christsein. Und dann ist es aber auch ganz gut, wenn wir uns ab und zu bestimmte Zeiten nehmen, wo wir uns speziell dem Gebet und der Umkehr widmen. Und das war eigentlich der Grund für die Einführung des Buß- und Bettags. Nicht, dass man nur an diesem Tag Buße tut und betet, aber dass man an diesem Tag besonders daran denkt. Und Sie sagten schon, der Tag ist mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Allerdings in vielen Gemeinden finden heute Nachmittag oder heute Abend Gottesdienste statt. Und viele Christen werden sich heute Abend, mitten in der Woche, am Mittwochabend, versammeln, um auf Gottes Wort zu hören und um sich einladen lassen zur Umkehr.
Wir wollen ja über Paulus sprechen. Was würde denn Paulus zum Buß- und Bettag sagen?
Ich glaube, er würde sagen, das ist eine gute Einrichtung, aber denkt bitte daran, dass das ganze Leben eine Umkehr und Buße sein soll und dass das eigentlich täglich stattfinden soll.
Und damit kommen wir zum Alltag. Wir wollen ja überlegen, was wir von Paulus von Tarsus für unseren Alltag lernen können. Da fallen mir Dinge ein wie der Fußballclub FC St. Pauli in Hamburg oder das Paulanerbier in München. Was hat denn der heilige Paulus mit unserem Alltag zu tun, Pfarrer Weber?
Er war ein Mann aus dem Leben. Er hatte einen normalen weltlichen Beruf erlernt. Er kannte sich aus damals. Wir wissen zum Beispiel von Lukas aus der Apostelgeschichte, dass Paulus auf den Areopag ging nach Athen, mit den Leuten diskutiert hat und philosophiert hat. Wenn er heute leben würde, besäße er eine Zeitung, er besäße ein Handy, er würde das Internet benutzen. Er war ganz in dieser Welt drin und wusste aber zugleich, dass das Diesseits nicht alles ist, sondern er glaubte daran, dass Gott der Herr dieser Welt ist und wir uns nicht nur im Diesseits bewegen dürfen. Und deswegen glaube ich, dass er sagen würde, wendet euch ganz dieser Welt zu, lebt ganz in dieser Welt mit allen Dingen, die darin liegen, aber achtet darauf, dass ihr es tut mit dem Evangelium und mit dem Wissen, dass euer Leben nicht nur im Diesseits endet, sondern dass ihr eine ewige Herkunft und eine ewige Zukunft habt. Mhm.
Können Sie das an einem konkreten Beispiel verdeutlichen, wo Paulus auch richtig in diesen Alltag hineinspricht?
In dem Bibeltext, über den ich nachher noch ein paar Sätze sprechen möchte, kann man das sehen. Und im Römerbrief überhaupt finde ich, dass man in dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Römer ab dem Kapitel 12 sehr viele Konkretionen sieht. Weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden, dass er darüber spricht, wie wir mit Schwachen und Starken in der Gemeinde umgehen, dass er darüber spricht, wie wir mit Ehe und Familie umgehen, wie wir mit der Sexualität umgehen, wie wir mit der staatlichen Obrigkeit umgehen. Ganz, ganz viele kleine Tipps, die man manchmal auf heute übersetzen muss, aber die durchaus auch so ihre Aktualität haben, wenn wir sie aus dem biblischen Text für heute lesen.
Okay. Herr Weber, Sie haben einen kleinen Impuls vorbereitet, den ich jetzt bitte Sie, dass Sie ihn halten.
Ja, ich habe hier vor mir liegen eine Bibel. Mehrere Bibeln sogar. Und ich dachte mir, das ist gar nicht schlecht, wenn Sie als Hörerinnen und Hörer auch wissen, wie ich das jetzt mache. Es liegt vor mir natürlich als evangelischer Theologe die Lutherbibel, aber ich lese aus der Einheitsübersetzung, eine gute und treffende Übersetzung, und würde Ihnen fast den Tipp geben, falls Sie eine Bibel bereit haben, dass Sie die sich doch holen und vielleicht mitlesen können. Außerdem liegt vor mir ein evangelisches Kirchengesangbuch und ein Gotteslob. Und dann liegt vor mir auch noch eine griechische Bibel, denn der Apostel Paulus hat zuerst in Griechisch geschrieben. Und da schaue ich jetzt so drauf und versuche, Ihnen ein paar Einsichten weiterzugeben, die mir geholfen haben beim Lesen aus dem Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Wenn ich Bibel lese, dann mache ich das ganz oft so, dass ich ein kleines Gebet spreche. Das hat zwei Teile. Der eine Teil, der bezieht sich auf mich. Und dann bete ich, Herr, gib mir ein Herz für dein Wort. Also lehre mich das Verstehen und lehre mich Einsicht haben. Aber dann auch der zweite Teil des Gebets, und Herr, gib mir auch ein Wort für mein Herz. Und so möchte ich das auch heute Morgen sagen. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Wieso für unser Herz? Weil in der Bibel das Herz als das Personenzentrum angesehen wird. Wir wissen natürlich, dass das Herz eigentlich ein Muskel ist, eine Art Pumpe, aber es ist eigentlich die Personenmitte. Und biblisch gesprochen ist das Herz das, von dem aus alles dirigiert wird. Und wenn unser Herz bei Gott ist, dann kann unser Herz auch im Alltag und bei den Menschen sein. Und genau darum geht es dem Apostel Paulus, wenn er im Römerbrief eine Art Überschrift darüber setzt, wie der Glaube im Alltag gelebt werden kann. Wenn Sie Lust haben, können Sie mitlesen oder Ihre Bibel aufschlagen. Ich lese einmal aus der Einheitsübersetzung eigentlich nur zwei kurze Verse aus dem Römerbrief des Apostels Paulus im 12. Kapitel, die Verse 1 und 2. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Soweit Römer 12, Vers 1 und 2. Diese beiden Verse sind so etwas wie die Überschrift über das, was Paulus in den folgenden Kapiteln in seinem Römerbrief entfaltet. Er meint, wenn wir für den Alltag lernen wollen, wenn wir für den Alltag Kraft bekommen wollen, dann brauchen wir eine Voraussetzung, eine geistliche, eine biblische Voraussetzung, damit wir im Alltag als Christen leben können. Und ich möchte es jetzt so machen, dass ich ganz kurz an einigen Stichworten dieses Textes entlang gehe und versuche, Paulus nachzuspüren und zu verstehen, wie er es gemeint hat, wenn er Christen für den Alltag in ihrem Christsein ermutigt. Das erste Stichwort ist, lasst euch ermahnen. Ich ermahne euch, meine Brüder, natürlich sind die Schwestern auch mit gemeint. Was ist gemeint? Am Buß- und Bettag denken manche, naja, dass die Ermahnung, das ist so der drohende Zeigefinger. So wie man das kennt von schlechter Erziehung. Vielleicht nicht nur eine Warnung, sondern eine Drohung. Und manche haben dieses Bild von Gott auch. Dass wenn Gott uns ermahnt, dass er uns droht. Das ist aber das falsche Bild. Paulus denkt bei Ermahnung nicht an einen drohenden Zeigefinger, sondern er denkt an eine ganz andere Körperhaltung, nämlich an die ausgebreiteten Arme des Vaters. Das sieht man beim zweiten Stichwort, auf das ich aufmerksam machen möchte, denn die Ermahnung erfolgt angesichts des Erbarmens Gottes. Das Erbarmen Gottes. Was ist gemeint? Gemeint ist, dass der Glaube nie damit beginnt, was wir machen sollen, wie wir gut handeln, wie wir christlich leben, wie wir uns engagieren sollen. Der Glaube fängt noch nicht mal damit an, dass wir zu Gott Ja sagen, sondern der Glaube fängt damit an, dass er zu uns Ja sagt, dass sein Erbarmen an erster Stelle steht. Paulus hat im Römerbrief eigentlich 11 Kapitel lang entfaltet, was es mit der Gnade Gottes auf sich hat. Dass wir den Glauben geschenkt bekommen, allein aus Gnaden, ohne Werke des Gesetzes. Dass wir befreit sind von der Sünde, um Christi willen, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Dass wir Vergebung haben können, dass wir Freiheit haben. Und all das bezeichnet er mit dem Erbarmen. Und nachdem er nun 11 Kapitel lang vom Erbarmen Gottes geredet hat, da sagt er jetzt kommt die Konsequenz, jetzt kommt der Alltag. Ich sage es manchmal auch gerne damit, dass am Anfang Gottes Wort steht. Und dann kommt die Antwort. Und dann kommt die Verantwortung. Immer steckt das Wort Wort drin. Wenn ich mit der Verantwortung anfange, also zum Beispiel auch mit unserem Thema heute, wie wir im Alltag unser Christsein leben können, und ich vergesse, dass am Anfang das Wort Gottes steht, auf das ich antworte, dann wird unser Christsein furchtbar gesetzlich und pflichtorientiert und dann müssen wir sozusagen rackern und arbeiten, damit wir bloß in den Himmel kommen, weil wir unsere Verantwortung wahrnehmen müssen. Aber biblisch gesehen steht am Anfang Gottes Wort, das uns freispricht, das uns dann einlädt zu einer Antwort des Glaubens. Ja, Herr, ich will dir glauben. Ich glaube, dass du alles für mich getan hast. Ich freue mich, dass du am Kreuz meine Rechtfertigung, meinen Freispruch erwirkt hast. Jetzt will ich dir folgen. Und dann, aber erst dann, aber dann auch wirklich, nehme ich Verantwortung wahr. Das dritte Stichwort, das ich nennen möchte, ist, wenn hier steht, ihr sollt euch darbringen, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Das ist natürlich ein steiler Satz, ein Opfer, euch selbst darbringen. An dieser Stelle hilft, wenn wir neben der Einheitsübersetzung nochmal in die griechische Bibel hineinschauen oder auch in den Luthertext, nämlich da steht, wir sollen unsere Leiber als Opfer bringen. Die Leiber, das meint nicht nur unsere frommen Gedanken, das meint nicht nur unsere Gebete oder unsere Gefühle und auch nicht unsere religiösen Erfahrungen und Sehnsüchte, sondern das meint wirklich unseren Alltag. Und deswegen habe ich auch über diese Sendung als Thema gesetzt, für Paulus lernen für den Alltag. Der Leib ist gemeint. In der damaligen Zeit war das revolutionär, dass der Leib auch was mit Gott und mit dem Glauben zu tun haben sollte. Denn weithin galt der Leib als ein Gefängnis der Seele. Und der Leib galt als schmutzig, der galt als sekundär, als oberflächlich, als unwichtig. Und die eigentlichen Dinge spielten sich alle ab auf der Ebene des Gefühls. Und Paulus sagt jetzt, nein, auch euer Leib, euer Alltag eure Arbeitskraft, eure Müdigkeit, eure Sexualität, eure äußere Gestalt des Lebens, das gehört alles dazu, das sollt ihr Gott geben. Man könnte auch sagen, der Leib steht für das, was wir machen zwischen dem Ende des Gottesdienstes am Sonntag bis zum Gottesdienstbeginn an der nächsten Woche am Sonntag, also wirklich für die Woche. Was heißt jetzt Opfer? Opfer heißt nicht, dass ich es aufgeben muss oder dass ich es weggeben muss oder dass mir etwas jemand wegnimmt, sondern Opfer heißt, dass ich es hingebe, Hingabe. Wer etwas hergeben muss, verliert etwas, dem wird etwas gestohlen oder weggenommen. Wer etwas hingibt, der kennt den Empfänger, der bejaht den Empfänger. Und so sollen wir mit unserem Alltag umgehen, mit unserem Leib, mit unserer Arbeitskraft, es Gott hingeben. Von ihm haben wir es doch sowieso bekommen. Er hat es uns doch geschenkt. Und dann gebe ich es ihm zurück und sage, Herr, ich bitte dich, dass du etwas damit anfängst. Und aus Dankbarkeit, weil Christus am Kreuz für uns das eigentliche Opfer vollbracht hat, werde ich ihm jetzt antworten und meinen Alltag ihm geben und meinen Tag unter die Regie Gottes stellen und sagen, Herr, fang du was mit meinem Alltag an heute in dieser Zeit. Da sind wir schon beim nächsten Stichwort. Das sei euer wahrer und angemessener Gottesdienst. Im griechischen Wort steht der Begriff logischer Gottesdienst. Vernünftig, übersetzt Luther. Wahrer und angemessener Gottesdienst. Der wahre und angemessene Gottesdienst ist, wenn aus Gottes Handeln für uns, unser Handeln für ihn und für die Menschen folgt. Unlogisch wäre es, wenn wir Gottes Wort ohne Antwort lassen. Unlogisch wäre es, wenn wir uns einfach abrackern und uns bemühen und denken, wir müssten Gott dienen und vergessen, dass er uns zuerst gedient hat. Also der vernünftige, der wahre, der angemessene Gottesdienst, der findet natürlich am Sonntag oder am Samstag, wann wir auch immer in den Gottesdienst oder in die Messe gehen, statt. Aber er setzt sich fort an jedem einzelnen Tag der Woche. Und er ist deswegen vernünftig, weil er auch von den Mitmenschen als solcher verstanden wird. Unser praktischer Dienst im Alltag kann Gottesdienst sein. Ich vermute mal, dass einige, die jetzt zuhören, vielleicht in der Küche stehen und gerade das Essen zubereiten oder vielleicht den Abwasch machen. Verstehen Sie doch das, was Sie machen, als Gottesdienst. Vielleicht sitzen auch einige zu Hause und können nicht mehr rausgehen, aber sitzen in ihrer Stube und beten vielleicht oder singen ein Lied oder denken nach oder vielleicht schreiben einige einen Brief an ihre Enkel. Das ist auch ein Gottesdienst. Und andere sitzen vielleicht im Auto und hören zu und fahren irgendwo hin, weil sie arbeiten müssen. Verstehen Sie das doch als Gottesdienst. Den Gottesdienst im Alltag der Welt, also von Montag bis Samstag, und den Gottesdienst am Sonntag, die müssen wir unbedingt zusammenbehalten. Und das ist das Interesse des Apostels. Und dann sagt er noch, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gleicht euch nicht einfach immer nur an. Wie sollen wir das verstehen? Sollen wir immer auf Opposition gehen? Sollen wir es immer anders machen? Sollen wir nie auch die Schönheiten dieser Welt und dieser Schöpfung kennenlernen? Das wäre ein Missverständnis, mit dem sich der Apostel Paulus in anderen Briefen auch auseinandersetzt. Keine Weltflucht, das bestimmt nicht. Aber auch keine Weltsucht. Und das zusammenzukriegen, wie wir Ewigkeitshoffnung haben können, Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Und auf der anderen Seite aber sagt er, nehmt eure Aufgaben in dieser Welt und in dieser Zeit wahr. Christen sind Originale. Sie sind nicht immer nur dafür und nicht immer nur dagegen, sondern sie sind als Originale in diese Welt hineingestellt und müssen immer wieder prüfen, wo sie dem Willen Gottes gemäß leben und wo sie auch so leben können, dass ihre Botschaft von den anderen Menschen verstanden wird. Dann sagt er weiter, wandelt und erneuert euch. Da steckt eigentlich das Bild der Metamorphose drin. Eine Veränderung, die in uns stattfindet. So wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird oder wie sich Pflanzen entfalten, wandelt und erneuert euch. Nun ist der Apostel aber nicht der Meinung, dass wir das von uns aus so ohne weiteres tun können, sondern er glaubt, dass das Gott an uns tut und dass wir den Veränderungsprozess zulassen dürfen, dass wir reifer werden, dass wir erwachsener werden im Glauben. Und erwachsener werden im Glauben heißt zugleich auch, dass wir manchmal kindlicher werden dürfen. Mehr Vertrauen, mehr Hingabe und mehr darauf rechnen, dass Gott auf unserer Seite steht. Und wenn wir so dann, bevor wir dann die praktischen Dinge des Alltags anpacken, überlegen, was wir jetzt tun sollen, dann sagt er etwas ganz Erstaunliches, nämlich er sagt, ihr sollt prüfen, was der Wille Gottes ist. Das bedeutet, es gibt einen Rahmen, der gesetzt ist durch die Gebote Gottes und der gesetzt ist durch die Bergpredigt und das Liebesgebot, das von Jesus her stammt. Und natürlich auch vieles, was in unserer Kirche eine Verabredung ist, wie wir als Christen leben wollen. Aber dann braucht es ein Gespräch. Was bedeutet das denn jetzt, was Paulus sagt mit dem vernünftigen Gottesdienst für meine Aufgabe als Krankenschwester oder als Hausfrau oder als Steuerberater oder als Kfz-Mechaniker oder als Chefarzt? Wie kann ich denn dies tun, dass ich mich an Gottes Wort festhalte und gleichzeitig aber merke, ich muss in dieser Welt mein Christsein leben? Und hierbei werde ich immer wieder Fehler machen. Ich werde Dinge unterlassen, die ich eigentlich hätte tun sollen. Und ich werde Dinge tun, die ich lieber nicht getan hätte. Das heißt, wir machen Fehler. Man könnte auch sagen, ich sündige. Und mit dieser Sünde, mit diesen Fehlern, muss ich jetzt nicht mehr alleine stehen. Und das ist ja der Grund, weshalb wir heute auch am Buß- und Bettag über Umkehr und Erneuerung nachdenken. Das ist der Grund, warum es die Beichte gibt, warum es die Buße gibt. Und das ist nun beileibe nicht nur ein Thema für katholische Christen, sondern das ist ein Thema für Christen jeder Konfession. Ich erlaube mir einmal, ein paar wenige Zeilen zum Schluss noch vorzulesen. Die stammen aus der Confessio Augustana. Das ist das Augsburger Bekenntnis von 1530. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Bekenntnisse der Reformation. Und wenn ich das jetzt vorlese, dann werden Sie, egal welcher Konfession Sie angehören, immer sagen, das ist gut biblisch, hier höre ich nichts Evangelisches und nichts Katholisches, sondern hier höre ich nur heraus eine gute biblische Botschaft. Das ist aus dem Augsburger Bekenntnis, der Abschnitt 12. Von der Buße. Von der Buße wird gelehrt, dass diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, zu aller Zeit, wenn sie zur Buße kommen, Vergebung der Sünden erlangen und ihnen die Absolution von der Kirche nicht verweigert werden soll. Nun ist wahre rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue oder und Leid oder Schrecken über die Sünde haben. Und doch daneben Glauben an das Evangelium und die Absolution, dass die Sünde vergeben und durch Christus Gnade erworben sei, welcher Glaube wiederum das Herz tröstet und zufrieden macht. Danach soll auch die Besserung folgen und dass man von Sünden lasse, denn dies sollen die Früchte der Buße sein. Wie Johannes der Täufer spricht, Matthäus 3, Vers 8, wirket rechtschaffende Frucht der Buße. Soweit aus der Confessio Augustana. Diese rechtschaffende Frucht der Buße, dieser Gehorsam, der aus Gottes Zuspruch kommt, dieser freie Dienst, den wir Gott zurückgeben, nachdem er uns gedient hat, das ist das, was Paulus meint mit dem Alltag im Christsein. Und wenn er jetzt in seinem Römerbrief weiterschreibt, dann können Sie das für sich in aller Ruhe mal heute Nachmittag oder so nachlesen, dann werden Sie feststellen, dass in den folgenden Abschnitten, die wir im Römerbrief finden, ab Römer 12, ganz viele einzelne Themen angesprochen sind, die wir eben schon kurz genannt haben. Zum Beispiel, wie geht es in der Gemeinde zu? Wie geht es mit der staatlichen Ordnung zu? Wie mit Starken und Schwachen, mit Gesunden und Kranken? Was ist, wenn wir Stress und Konflikte haben? Viele, viele einzelne Themen sind genannt. Nur um diese einzelnen Themen des Glaubens richtig verstehen zu können, brauchen wir in jedem Fall die Überschrift. Und die Überschrift, die hat Paulus in Römer 12, 1 und 2 genannt. Aus dem Glauben heraus, aus der Vergebung heraus, aus dem Erbarmen Gottes heraus, da handeln wir, auch im Alltag. Wenn wir im Alltag handeln ohne Erbarmen, ohne Liebe, ohne Zuspruch, dann wird unser Christsein stressig und mühsam, weil wir uns selber den Himmel verdienen müssen. Wenn aber Gottes Gnade über unserem Leben steht und wir es dankbar angenommen haben, dass Christus für uns alles getan hat, dann werden wir bereit sein, auch im Alltag ihm zu dienen. Und wenn wir Fehler machen, wissen wir, dass wir einen Gott haben, der uns immer wieder vergibt. Soweit einige Gedanken zu Römer 12, Vers 1 und 2.
Vielen Dank, Pfarrer Weber. Mit Ihnen werden wir gleich weitersprechen über das Thema, was wir von Paulus für unseren Alltag lernen können. Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Burkhard Weber. Er ist der Direktor des Johanneum, wie einer Bibelschule in Wuppertal. Pfarrer Weber, vielen Dank für Ihren Vortrag. Was mich jetzt interessieren würde, wie wird denn das konkret? Sie haben gesagt, ab dem 12. Kapitel des Römerbriefes, dann geht's auch los, dass Paulus konkrete Tipps gibt. Zurzeit interessiert uns ja alle sehr stark das Thema Finanzkrise, Politik. Der Staat muss ja stärker eingreifen. Wie sollen wir auf solche Dinge reagieren? Was sagt denn Paulus dazu, wie sich ein Christ im Staat benehmen soll? Steht das da drin?
Das ist eines der großen Themen, das der Apostel Paulus anschneidet. Man findet das gleich im nächsten Kapitel in Römer 13, wo er davon spricht, dass wir als Bürger den Trägern staatlicher Gewalt gehorsam schuldig sein sollen. Und er sagt sogar auch, dass die staatlichen Machthaber ihre Aufgabe in der Verantwortung vor Gott wahrnehmen müssen. Ja, dass sogar Gott irgendwie damit dahinter steckt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, heißt das denn dann, wir sollen in jedem Fall immer das tun, was die Obrigkeit sagt? Dürfen wir nicht auch eine andere Partei wählen? Dürfen wir nicht eine Regierung auch abwählen? Oder dürfen wir nicht sogar, falls die Obrigkeit etwas von uns verlangt, was gegen Gottes Wort ist, den Gehorsam verweigern? Eins der ganz, ganz spannenden Themen der Ethik, der politischen und der geistlichen Ethik. Und man muss wohl Römer 13 zusammen sehen mit der sogenannten Petrusregel. Also in Römer 13 steht mehr drin, wir sollen der Obrigkeit gehorchen, weil sie von Gott ist. Und die Petrusregel finden wir in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist eins der Themen, mit dem wir umgehen müssen. Und was die aktuelle Finanzkrise angeht, da können wir aus der Grundbotschaft der Bibel eigentlich entnehmen, dass das Geld, das wir haben, also die Güter, die wir haben, auch tatsächlich die Finanzmittel, in Wirklichkeit ja Gott gehört. Und ich möchte es einmal zuspitzen und sagen, es ist Gottes Geld, das auf unseren Konten ist. Und das ist das Problem. Gottes Geld auf unseren Konten. Wie gehen wir verantwortlich mit dem Geld um, das auf unseren Konten ist, wo auch immer, das aber in Wirklichkeit Gott gehört?
Will heißen, Geld, das ich verdient habe, also richtig mein Lohn und all diese Dinge, sind doch Dinge, die dann wiederum Gott gehören.
Nach meiner Meinung ja. Ich glaube, das hilft uns auch zu einem wirklich befreiten Umgang mit dem Geld. Natürlich im Diesseits, wir brauchen das Geld. Ich habe auch ein Sparkonto und ich will Geld verdienen und ich will was haben. Wenn ich mein Geld auf die Sparkasse lege, möchte ich die Zinsen bekommen. Und ich möchte auch, wenn ich sterbe, dass meine Familie dann irgendwie ein kleines Guthaben hat, damit sie irgendwie auch überleben können und so. Das ist alles klar. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es mal so drastisch sagen darf, wenn ich dann mal in dieser Kiste liege, das heißt in diesem Sarg liege, dann habe ich ein Leichenhemd an, aber kein Geld und Gut, sondern angesichts der Ewigkeit, angesichts des dessen, wo unser Leben eigentlich wirklich herkommt. Wir sind nackt geboren und wir werden nackt sterben und beerdigt werden. Da ist Geld und Gut eigentlich zweitrangig. Daraus jetzt aber abzuleiten, dass wir aus dieser Welt aussteigen und meinetwegen kein Geld mehr verdienen oder unser Geld nicht ordentlich anlegen und so, das darf man nicht tun. Das ist eben, was ich ganz am Anfang der Sendung sagte, beides. Bei Paulus sehr schön zu sehen, unsere Heimat ist im Himmel. Da kommen wir her und da gehen wir hin. Und gleichzeitig, wir nehmen total unsere Verantwortung in dieser Welt wahr. Und wie wir das machen, wie wir zum Beispiel auch konkret mit unserem Geld umgehen, da brauchen wir das Gespräch, da brauchen wir die Beratung. Und an manchen Stellen brauchen wir auch das prophetische Wort der Kirche, wenn Menschen ausgebeutet werden, wenn Menschen in die eigene Tasche wirtschaften oder wenn die Ungerechtigkeit in dieser Welt so riesig groß wird, dass man den Eindruck hat, dass es zu Ungunsten der Armen abläuft.
Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass der Paulus auch darauf umgeht, dass es, also die Starken und Schwachen in der Gemeinde zum Beispiel, dass das ein Thema ist, also wie man in der Gemeinde miteinander umgeht. Ein zweites Thema, was Sie angesprochen haben, ist auch, dass er etwas sagt zu Stress und Konflikten, zum Umgang mit Stress und Konflikten. Können Sie dazu ein bisschen näher sagen, was empfiehlt Paulus für unseren Alltag? Ich denke, das kennt jeder, Stress und Konflikte. Was sagt Paulus dazu?
Er sagt, das findet man in Römer 15, dass wir einander tragen sollen, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen sollen und dass wir darauf achten sollen, vor allen Dingen diejenigen, die ein engeres Gewissen haben bei bestimmten Themen, dass wir sie nicht völlig brüskieren. Auf der anderen Seite auch, dass diejenigen, die ein enges Gewissen haben, nicht den Fortschritt in der Gemeinde verhindern. Ich nehme mal ein Beispiel. Stellen wir uns einmal vor, eine Gemeinde diskutiert darüber, ob im Gottesdienst neben der Verkündigung des Wortes Gottes und der Feier des Sakraments jetzt Lieder begleitet werden, nicht nur mit der Orgel und dem von mir aus dem Klavier, sondern mit einer Elektrogitarre und einem Schlagzeug. Darüber hat man früher diskutiert und es gibt heute noch welche, die diskutieren darüber. Darüber ist ein minimaler, ein kleiner Konflikt, aber darüber könnte man in den Streit kommen. Und jetzt müsste man versuchen, an diesem Beispiel zu einer Einigung zu kommen, die weder diejenigen, die die moderne Musik wollen, sozusagen exkommuniziert oder rauswirft und sagt, das dürft ihr nicht, ein Schlagzeug oder eine Elektrogitarre gehört nicht in die Kirche, weder so, noch dass man die Älteren, die vielleicht damit Schwierigkeiten haben und die bisher immer nur im Gottesdienst mit Orgel und Klavier die Lieder gehört haben, dass man sie verletzt. Und hier brauchen wir das Gespräch. Und die Regel, die der Apostel Paulus aufstellt, ist die, dass man lieber etwas mehr Geduld haben soll und ein wenig Rücksicht haben soll auf diejenigen, die er als die Schwachen bezeichnet. Das wäre eine kleine Konkretion. Aber wie gesagt, man muss auch aufpassen, dass die Schwachen, die sogenannten Schwachen, nicht dann sozusagen mit ihrer Schwachheit die anderen tyrannisieren. Und darum brauchen wir das Gespräch. Das ist eigentlich das, was Paulus meint in Römer 12 am Ende, prüft, was Gottes Wille ist.
Haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Mein Name ist Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Burkhard Weber über das Thema von Paulus für den Alltag etwas lernen. Pfarrer Weber, Sie haben vorhin angesprochen, wenn man von Gott etwas für den Alltag mitnehmen möchte, dann soll man mit ihm ins Gespräch kommen. Das ist ja eine richtig alltägliche Situation, denn Sie haben ja beschrieben, einerseits haben wir den Sonntag, den Gottesdienst, aber dann erstreckt sich ja ein ganz anderer Gottesdienst auch durch die ganze Woche hindurch. Wie kann so ein Gespräch stattfinden?
Indem ich auf Gottes Wort höre, und zwar, ja, also an den Stellen, wo ich damit rechne, wenn ich zum Beispiel in die Messe oder in den Gottesdienst gehe oder am Sonntag in die Kirche gehe, dann rechne ich ja irgendwie damit, dass mich Gott anredet. Allerdings finde ich auch, dass es schon gut ist, mit einer Haltung dorthin zu gehen, dass man nicht nur sagt, naja, das ist eben der übliche Sonntagsgottesdienst, sondern dass man sagt, Herr, rede du zu mir, Herr, sprich zu mir. Wenn ich zum Beispiel in die Kirche gehe, halte ich normalerweise inne für einen kleinen Moment und sage, Herr, ich bitte dich, dass du heute zu mir redest. Das wäre der Sonntag. Der Alltag, ja, weil ich mache es persönlich so, dass ich den Tag beginne mit dem persönlichen Bibellesen. Ich nehme mir meine Bibel, habe einen Bibelleseplan, lese einen bestimmten kleinen Abschnitt und ich bin ja nun selber Theologe und muss den ganzen Tag über auch lehren über biblische Texte. Und da kommt natürlich viel Wissenschaftliches mit dazu, was auch nötig ist. Aber für mich persönlich sage ich eigentlich morgens, Herr, gib mir jetzt ein Wort, das mir persönlich auch weiterhilft. Und dann lese ich hörend und betend und freue mich darüber, dass mich ein Wort von Gottes Seite her erreicht. Das kann man nicht machen, das ist keine Methode. Man kann höchstens sagen, dass eine Offenheit nötig ist, die von den Menschen aus gegeben ist, dass Gott einen anreden kann. Und dann den Tag über gibt es viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann mir auch Gottes Wort begegnen, dadurch, dass mir jemand anderes ein hilfreiches Wort sagt, dass er mir Mut macht, dass er mich ermahnt oder dass er mir einen Hinweis gibt. Oder wenn ich eine Lebensfrage habe, dass ich ihn fragen kann, was denkst du? Ich habe gerade gestern Abend es erlebt, dass ich jemandem eine kleine Lebensfrage gestellt habe und jemand hat mir eine hilfreiche Antwort darauf gegeben. Und das war für mich auch ein Stück Reden von Gottes Seite her. Dann ist auch wichtig, dass wir gemeinsam die Bibel lesen als Christen. Dass wir das Wort Gottes geöffnet haben und uns austauschen. Weil das Wort Gottes und das Reden Gottes immer größer ist als die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Dann gehört dazu, dass ich vielleicht auch im Lied Gott hören kann. Auf Radio Horeb werden ja andauernd auch Lieder gespielt und ich habe manchmal schon gedacht, da kommt auch eine gute Botschaft rüber und man kann im Hören dieser Lieder auch ein Wort für sich selbst mitnehmen. Das sind viele, viele kleine Hinweise, aber sie drehen sich letztlich immer um das Wort Gottes und nicht um irgendein Gefühl, das ich in mir selber habe, weil ich denke, dass das Wort, das mir zum Leben hilft, ich mir nicht selber sagen kann, sondern das wird mir gesagt. Von Gottes Seite her, durch die Bibel, durch die Verkündigung der Kirche, im Alltag und am Sonntag.
Wir haben eine erste Hörerin, die Frau Tews aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Also herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie sprechen mir irgendwie aus der Seele. Also ich versuche das auch zu praktizieren. Ich muss sagen, ich hatte auch eine Umkehr. Also ich war nicht immer, also schon gläubig, aber dann wieder eine Weile weg. Und hatte dann also eine tolle Umkehr. Und ich muss sagen, ich versuche das jetzt seit 20 Jahren zu praktizieren. Aber es ist sehr schwer, wirklich nicht aus der Liebe rauszufallen. Und ja, man kann muss ständig sich reflektieren. Ich gehe zur Beichte. Ich versuche, also Gottes Wort einfach umzusetzen in der Messe. Also ich kann das jetzt 20 Jahre gehört haben. Plötzlich fällt mir bei dem Evangelium jetzt irgendwas ins Herz, das mich total berührt. Das, man reift, man hört es immer anders, jedes Jahr hört man es anders, vielleicht sogar jede Woche. Also es ist einfach ein ständiges an sich Arbeiten, so wie Sie sagen. Und man muss einfach auch immer wieder sich selber zugestehen, ich bin schwach, ich falle immer wieder raus, Herr, ich versage, aber deine Zusage hat mich gerettet. Ich danke dir dafür.
Ja, das finde ich schön, dass Sie das so rum sagen. Denn wenn das stimmt, was Sie zuletzt gesagt haben, dann ist es ja nicht nur schwer, nicht wahr? Um den Gott, zu dem wir kommen dürfen. Ich glaube aber auch, ich freue mich, dass Sie so etwas erlebt haben, wie eine Hinwendung, eine neue Hinwendung, die brauchen wir, glaube ich, immer wieder zum Glauben. Ja. Und mich tröstet bei all dem, wo wir uns natürlich auch bemühen sollen und nach Gottes Wort leben sollen, so wenn es dann mal ein bisschen wackelt, ne, was ich auch von mir gut kenne, dann tröstet mich, dass Jesus zu Petrus, immerhin Petrus, dieser große Petrus, gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Christus selbst stellt sich auf unsere Seite. Und wenn wir das alles nicht so schaffen, wie wir es eigentlich machen sollten, dann brauchen wir eigentlich nur zu sagen, Herr, erbarme dich, und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, und dann hilft er uns wieder auf, und das höre ich ja bei Ihnen auch raus.
Ja, genau. Also mit schwer habe ich jetzt vielleicht schwierig umzusetzen.
Ja.
Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ja. Also es ist jetzt keine Last, aber es man sieht doch ständig, wie man wieder versagt hat, und dann, aber da darf man sich halt nicht dran aufhalten, sondern ich lege das dann einfach in seine Barmherzigkeit, und ich versuche auch einfach immer wieder mal so ein Jesuswort zu sagen, also so Maranatha oder
ja.
Das Jesusgebet, Jesus und Davids Erbarmen. Ich meine also einfach, dass man immer wieder seelisch mit ihm verbunden bleibt, und dann kann einem eigentlich nicht viel passieren.
Ja, das finde ich auch noch einen schönen Tipp. Diese kleinen kurzen Gebete aus der Bibel, ja, die Sie gerade genannt haben.
Genau.
Herr, erbarme dich. Jesus, hilf mir. Halleluja. Hosianna. Hosianna heißt übrigens auf Deutsch, Herr, hilf mir.
Mhm.
Da haben wir das Lob Gottes, das Halleluja und das Herr, hilf mir in einem Wort drin. Wenn ich sage Hosianna, dann lobe ich Gott dadurch, dass ich ihn bitte, dass er mir hilft.
Genau, oder ich denke auch, man wird auch dann so, wenn man so, zum Beispiel, manchmal bitte ich so, heilig, 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 Herr Gott aller Mächte und Gewalten. Also da erfüllt einem dann auch so irgendwie die Größe. Und ja, also ich denke, man muss sich halt selbst aufmachen.
Ja, ja. Und manchmal werden wir aufgeweckt. Ne? Manchmal erreicht es uns, da machen wir uns gar nicht aufgemacht, sondern dann sind wir mehr oder weniger lasch oder schlafen sogar, jetzt im Bild gesprochen. Und dann kommt auf einmal Gottes Wort und macht uns Mut. Das
genau.
finde ich auch sehr schön. Dass Sie, diese Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht, und die werden Sie bestimmt auch schon gemacht haben.
Genau. Also Frau Gelsko, für Ihren tollen Vortrag. Ich freue mich schon weiter. Ich bin nämlich in der Küche gestanden, habe gearbeitet.
Ja.
Und muss dann auch lachen, weil Sie das so sagen.
Ihnen, dass es Ihnen weiter Spaß macht, es zu kochen, und dass es Ihrer Familie gut schmeckt nachher. Ne?
Ja, mit Sicherheit.
Okay.
Bei dem guten Vortrag.
Ja. Vielen Dank, Frau Tews. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte noch was sagen zu der zu der Anruferin vorhin.
Ja.
Mit den Schwierigkeiten, was man ja ab und zu hat oder immer hat mit dem Rausfallen. Wenn das alles so gut klappen würde, dann würde man ja stolz werden, weil wir das alles können.
Ja.
Das ist die andere Seite. Ich finde es sogar gut, wenn man immer merkt, dass man einfach die Hilfe Gottes braucht, dass man das selber nicht schaffen.
Ja. Ja, das stimmt. Dass wir demütig bleiben,
ja,
und nicht denken, wir können den Glauben und unser Leben selber organisieren, sondern dass wir unser Leben in Gottes Hand legen.
Ja.
Und es stimmt, ja, dass wir nicht denken, so, ach, naja, mir kann sowieso nichts passieren.
Ja, da kommt dann der Stolz.
Ja.
Ja.
Also, wir dürfen stolz sein, aber dann sollten wir stolz sein auf unseren Gott, der das immer wieder schafft, dass er uns aus der Tiefe auch herausholt und der uns Mut gibt, ne? Und dann können wir unseren Glauben leben, fröhlich, fröhlich, aber nicht hochmütig. Ne?
Gut.
Vielen Dank für den Anruf.
Ja.
Ja, das ist ganz paulinisch, was wir hier besprechen, denn ich lese gerade im 12. Kapitel ein bisschen weiter. Und wie Sie gerade selber auch gesagt haben, also ich zitiere mal, er strebt nicht nur hoch hinaus, sondern bleibt demütig, sagt Paulus im 12. Kapitel im Vers 16. Also das ist genau das, was wir gerade mit der letzten Hörerin besprochen haben. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Oder zwei Verse zuvor. Seid geduldig in der Bedrängnis, fröhlich in der Hoffnung und beharrlich im Gebet. Das war auch im ersten Gespräch gerade vorhin schon angeklungen. Wie kann man also auch tagtäglich im Gebet bleiben? Also alles steht hier drin, konkret im 12. Kapitel des Römerbriefes. Finde ich sehr schön. Pfarrer Weber, noch eine Frage von meiner Seite. Was für mich herausfordernd ist, auch an dieser Bibelstelle, gerade im zweiten Vers des Römerbriefes, 12. Kapitel, gleicht euch nicht dieser Welt an. An einer Stelle sagt Jesus auch mal, dass wir ja auch von den Kindern dieser Welt lernen sollen, denn sie sind im Umgang miteinander manchmal klüger als so die Schafe des Herrn, weil sie einfach ein paar Dinge ganz gut miteinander hinkriegen. Aber wir sollen uns nicht angleichen. Wie kann man das zusammenkriegen, dass man irgendwie in der Welt ist, aber nicht von der Welt?
Ja.
Vielleicht können Sie da noch Beispiele nennen.
Das ist eigentlich die Grundfrage für unser Christsein. Ganz in dieser Welt leben und ganz bei Gott sein. Ich glaube, wir haben genügend Zeit, dass ich eine ganz, ganz kurze Geschichte dazu erzähle. Eine ganz kurze. Mhm. Die habe ich nicht selber mir ausgedacht, sondern die stammt von Mark Twain, einem amerikanischen Schriftsteller. Und er wollte damit etwas deutlich machen. Und er erzählt, ich glaube, die Geschichte ist erfunden, weil sie sonst fast ein bisschen brutal ist wegen Tierquälerei. Also er erzählt, er habe einmal ein Chamäleon gehabt. Wie? Und ein Chamäleon hat ja die Fähigkeit, seine Farbe zu ändern und sich seiner Umgebung anzupassen. Und eines Tages habe er sein Chamäleon mit sich in sein Arbeitszimmer genommen und es auf einen bunten, gescheckten Teppich gesetzt. Und die Farben dieses Teppichs haben natürlich auf das Tier einen tiefen Eindruck gemacht, erzählt Mark Twain. Und das Chamäleon hat sofort begonnen, sich mit den Farben vertraut zu machen und den Wunsch gehabt, sich nach allen diesen Farben unbedingt anzugleichen. Und dann hat sich das Tier stundenlang abgequält und schließlich ist es an Überanstrengung gestorben. Das meint Paulus, dass unser Leben zu anstrengend wird und überhaupt nicht mehr originell ist, wenn wir immer alles mitmachen, was in unserer Welt geschieht. Wenn wir nicht eine andere Basis haben, wenn wir immer denken, wir müssten uns anpassen. Nun gibt es natürlich auch noch die andere Gefährdung, könnte man in dem Bild vom Chamäleon auch sagen, dass das Chamäleon sozusagen immer genau andersrum die Farbe haben will als die Stelle, wo es gerade drüber läuft. Also die sogenannten Komplementärfarben. Dass es bei Gelb dann nicht gelb wird, sondern eben blau. Oder bei Rot nicht rot, sondern grün. Also immer im Prinzip genau andersrum sein will. Und das ist genauso verkehrt. Das Evangelium lautet, dass wir uns nicht der Tagesmeinung anpassen müssen und dürfen, dass wir aber auch nicht immer nur dagegen sind. Wir dürfen Originale sein, nicht von ihrer Umwelt manipulierte Kopien. Und das ist eigentlich eine großartige Botschaft. Wir müssen nicht mehr hinterherrennen hinter den Trends der Zeit und uns nicht mehr abhängig machen von dem, was andere denken. Und das muss man jetzt durchbuchstabieren bei allen Konkretionen des Alltags und genau überlegen und vor allen Dingen im Gespräch sein darüber mit anderen Christen, wie wir uns verhalten gegenüber den beruflichen oder den alltäglichen Herausforderungen.
Herr Weber, ganz herzlichen Dank. Das war doch sehr schöne Einblicke. Auch danke für Ihren Vortrag mit sehr schönen Aspekten zum Thema, was können wir von Paulus für den Alltag lernen? Pfarrer Weber, darf ich Sie bitten, zum Abschluss dieser Sendung mit uns noch ein Segensgebet zu beten?
Ja. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Burkhard Weber. Sie sind der Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Ganz herzlichen Dank für die Sendung.
Gern geschehen. Alles Gute Ihnen und auch den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb. Tschüss.
Vielen Dank. Liebe Hörer und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Und wenn Sie möchten, können Sie sie noch einmal anhören. Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die Adresse Radio Horeb CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Sie können den CD-Dienst auch anrufen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung oder über Radio Horeb, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Der Hörerservice wie auch der CD-Dienst sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr. So, das soll mal genügen als Information technischer Art für Sie. Nehmen Sie doch diesen Service wahr, den wir haben bei Radio Horeb. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich aus dem Studio in Ravensburg.